Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina, und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
Heute reden wir über die Folge 8 von Die Bachelors. Unter anderem reden wir darüber, wie toll es ist, dass Dennis allen Frauen schon jetzt ganz transparent sagt, dass er eine wandelnde Red Flag ist. Wir reden über Familien und warum zumindest eine von uns auf einmal Team Larissa ist. Risa, bevor wir anfangen, habe ich schon wieder zwei Sachen, die wir vorbesprechen müssen. Nummer eins, falls ihr euch wundert, dass sich jetzt alles anders anhört, dann liegt das daran, dass es draußen bei mir sehr laut war und jetzt sitze ich im Schrank. Es könnte natürlich sein, dass es sich jetzt viel besser anhört als sonst in unseren Podcast-Folgen. Dann werde ich das vielleicht ein Ding machen, was ich jetzt öfter mache. Wenn es schlechter sich anhört, sorry dafür.
Danke, Dina, dass du alles für uns gibst und sogar in den Schrank ziehst.
Sehr gerne. Alles für den Podcast. Und Nummer zwei ist nämlich Germany's Next Topmodel. Dazu muss ich kurz was sagen. Das hat natürlich mit dem Bachelor jetzt gar nichts zu tun. Aber wir haben einige Nachrichten dazu bekommen, ob wir das auch machen, ob wir es im Podcast besprechen, ob wir Datenanalysen dazu machen. Und mir fällt es sehr schwer, das jetzt zu sagen, weil ich habe tatsächlich eine parasoziale Beziehung zu Bill Kaulitz. Und ich denke tatsächlich, dass wir vielleicht seelenverwandt sind. Und was ich jetzt sage, wird meine Chance, dass wir jemals zusammen einkaufen gehen, feiern gehen und dann die ganze Nacht zusammen Reality-TV schauen, schmälern. Denn Heidi und Klum und er, die sind ja sehr eng. Ich sag's trotzdem, es ist ein klares Nein. Es wird kein Podcast und auch keine Daten zu Germany's Next Topmodel gehen. Denn ich ziehe bei Germany's Next Topmodel so eine ganz klare Grenze. Denn das ist eine Grenze, wo ich sagen würde, die muss jeder für sich selber ziehen. Und wahrscheinlich würden andere die schon beim Bachelor ziehen. Aber meine persönliche ist halt Germany's Next Topmodel. Und ich weiß, dass die in den letzten zwei Jahren hatten ja echt so ein richtiges Rebranding, ne? Und die setzen jetzt auf Diversität und wir lassen halt jetzt mal hingestellt, wie sehr die das wirklich glauben oder wie sehr das vielleicht auch nur so ein Image-Ding ist, denn das wissen wir natürlich nicht. Aber alle Regenbogenflaggen und Diversitätsfloskeln mal zur Seite, die können nämlich nicht darüber hinwegtäuschen und mich nicht darüber hinwegtrösten über die Sachen, die ich halt mit Germany's Next Topmodel assoziiere. Ne? Das sind nämlich erstens, ich denke, dass Germany's Next Topmodel einen ganz negativen Effekt vor allem auf sehr junge Frauen und Zuschauerinnen hat. Und das denke ich tatsächlich nicht nur, da gibt's auch Forschung zu, dass Germany's Next Topmodel das Körperbild von Frauen negativ beeinflusst. Zweitens, ich denke immer an Heidi Klum und wie sie Giselle Oppermann vor Jahren gemaßregelt hat, dass sie während den Dreharbeiten zugenommen hat. Ich denke an die Umstylings und wie Heidi Klum dabei grinst, wie minderjährigen weinenden Mädchen die Haare abgeschnitten werden, wie sie süffisant grinst und Mädchen damit unter Druck setzt, ihr Äußeres so zu verändern, wie sie es gar nicht wollen. Und ich finde das nicht in Ordnung. Viertens, für mich haben sich immer so diese Bilder für immer in den Kopf gebrannt, wie die Lena Gerke in der ersten Staffel, glaube ich, war das. Und zu dem Zeitpunkt war Lena Gerke minderjährig und die hat geweint, weil sie nicht im Fernsehen ein Nacktshooting machen wollte. Und Heidi Klum hat sie so unter Druck gesetzt und gesagt, dass wenn sie sich jetzt nicht auszieht, dass sie dann nach Hause gehen muss. Und ich denke da an all die minderjährigen Mädchen und jungen Frauen, in dessen Kopf sich festgebrannt hat, dass es okay ist, über seine eigenen Grenzen zu gehen und die das dann vielleicht auch gemacht haben, sie über ihre eigenen Grenzen gegangen sind und sich vielleicht haben einschüchtern lassen, weil ihnen jemand in so einer Machtposition gesagt hat, dass wenn sie es nicht machen, ihr Traum platzt. Und als allerletztes, ich kriege einfach Beklemmung generell dabei, wie ich sehe, wie Heidi Klum das normalisiert, seine Machtposition so auszunutzen und minderjährige Menschen so unter Druck zu setzen. Und das sind meine fünf Hauptpunkte. Es gibt natürlich noch eine viel längere Liste. Und das führt dazu, dass ich einfach keinen Spaß habe an Germany's Next Topmodel. Und deswegen schaue ich das nicht. Und deswegen können wir es auch nicht im Podcast besprechen. Und deswegen werden auch nicht die Daten analysieren. Aber fühlt euch natürlich nicht verurteilt, wenn ihr das schaut. Absolut nicht. Denn es ist eine persönliche Entscheidung. Und ich denke, andere Menschen kriegen vielleicht dieselben Beklemmungen beim Bachelor. Und das ist auch okay. Und gleichzeitig denke ich, ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, vielleicht sind gerade das die Gründe, warum wir das besprechen müssen. Und vielleicht ändert sich das auch im nächsten Jahr. Vielleicht entscheiden wir uns dann, dass gerade diese Gründe, die ich aufgelistet habe, der Grund sind, warum wir es kommentieren und einordnen müssen. Aber dieses Jahr ist es ja einfach noch nicht.
Dina, ich finde es sehr schön, dass du uns das sagst und erklärst und auch, dass du da ganz klar zu deiner Grenze stehst. Denn wie du sagst, einer der größten Kritikpunkte ist ja, dass da teilweise Mädchen oder eben Frauen bei der Sendung dazu gebracht werden, über ihre Grenze zu gehen. Und es ist so wichtig, ja, Mädchen und Frauen beizubringen, das eben nicht zu machen. Und da würde ich auch sagen, das ist in der Sendung immer noch der Fall. In anderen Punkten hat sie sich vielleicht weiterentwickelt, das hast du ja auch gesagt, das stimmt natürlich. Ich sehe das auch so, dass es natürlich wichtig ist, auch die negativen Punkte einer Sendung zu besprechen, denn das gilt ja nicht nur für Germany's Next Topmodel, dass es da Kritikpunkte gibt, wo es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn wir die besprechen würden. Das gilt ja auch für den Bachelor, wo man sagen kann, der transportiert ein sehr konservatives Bild, oder für das Sommerhaus, wo sehr viel psychische und physische Gewalt passiert ist, wo ich ja gesagt habe, das ist jetzt meine persönliche Grenze, mir tut das überhaupt nicht gut, das zu gucken. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, das zu erwähnen, denn diese Sendungen gibt es, die werden von sehr vielen angeschaut und es ist gar nicht so verkehrt, das einzuordnen. Von daher würde ich auch sagen, wir lassen es jetzt mal offen, aber das ist deine persönliche Grenze und deswegen machen wir es natürlich jetzt auch nicht.
Oh, ich liebe das so, dass wir so ein Gegenbeispiel zeigen können, wie von Menschen die Grenzen respektiert werden. Und da fällt mir nochmal gerade auf, dass ich ja, obwohl du gesagt hast, du möchtest das Sommerhaus nicht mehr machen, trotzdem immer wieder so ein bisschen gepusht habe und immer zwischendurch sage, ach, vielleicht überlegst du es dir ja nochmal anders, ne? Sorry dafür, da war ich ein schlechtes Vorbild. Ich werde nicht weiter pushen, dass du über deine Grenzen gehst. Wir werden jetzt ganz klar annehmen, du möchtest das Sommerhaus nicht mehr machen und das ist völlig in Ordnung.
Danke, Dina.
Lisa, aber jetzt kommen wir mal richtig zur Folge. Und die startet ja mit diesem, ich weiß nicht genau, wie können wir es nennen? Ich habe in meinen Notizen, heißt das das spirituelle Date.
Das Date mit dem Heiler.
Das Date mit dem Heiler. Und Lisa, ich muss dir dazu sagen, ich bin ja, das weißt du ja auch, ich bin ja absolut unspirituell, ne? Ich glaube nicht an Übernatürliches, ich glaube nicht an Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ich bin absolut raus. Aber woran ich natürlich schon glaube, ist, dass Menschen gute BeobachterInnen sein können. So wie nämlich zum Beispiel du. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich echt so sehr gut als übernatürliche Person verkaufen könntest oder so als Heilerin. Denn ich glaube, und das liegt ja halt nicht daran, dass du tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten hast, ne, sondern dass du einfach so eine krasse Beobachtungsgabe hast und dass deine Beobachtungen oft so akkurat sind und du so unfassbar gute Fragen stellst und es sehr viel bringt, finde ich, darüber nachzudenken, was du fragst und auch zu fühlen, wie man sich zum Beispiel bei deinen Fragen oder deinen Aussagen fühlt. Und das Gleiche habe ich mir tatsächlich auch jetzt bei diesem Date gedacht, dass es einem schon etwas über einen sagen kann, wie man auf etwas, was dieser Heiler einem sagt, reagiert und was das in einem auslöst. Diesmal völlig unabhängig davon, ob man jetzt an was Spirituelles glaubt oder nicht. Falls ihr euch fragt, wie Risa darauf reagiert, dass ich sie hier so in den Himmel lobe, ich glaube, ihr ist es ein bisschen unangenehm, deswegen sagt sie nichts dazu. Sie hat mir aber ein Herz mit ihren Händen gemacht. Was ich aber auch noch dazu sagen möchte, ne, dass wir die Franzi, wir müssen die auch nochmal zu diesem Thema zu Wort kommen lassen, ne? Denn ja, ich bin sehr unspirituell, Risa, ich glaube du auch, ne? Aber die Franzi, die tatsächlich gar nicht, die ist, würde ich sagen, sehr spirituell und auch total offen für sowas. Und ich finde das ganz, ganz spannend, wenn die halt auch nochmal was zu diesen Themen sagen kann. Und also wenn ihr offen dafür seid, dann schaltet auf keinen Fall ab. Hier wird nicht nur die Spiritualität gebasht, die Franzi, die wird in Zukunft hier die Spiritualitätsfahne hochhalten. Ich persönlich, und ich glaube auch Risa, wir sind raus. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, wie wir persönlich zur Spiritualität stehen. Ich finde, es werden da ja so sehr viele ganz spannende Dinge angesprochen auf diesem Date. Und zwei Sachen, die sind mir besonders aufgefallen. Die erste, dass der Dennis tatsächlich vor allem sagt, sinnbildlich, dass er Probleme hat, treu zu sein. Und Risa, ich habe mir gedacht, ich kann nicht mehr, ne? Also ich finde es ja schon krass, dass er das so offen auch anspricht vor allen Frauen. Und jetzt habe ich mir gedacht, also bitte, rennt doch einfach nur, denn der Dennis, der sagt ja einfach zu diesem Heiler oder er fragt ihn auch so sehr ernsthaft und mit so einem Nachdruck, was kann ich denn machen, dass es mir endlich gelingt, mich nur noch auf eine Frau zu fokussieren. Und ich finde das ja total spannend, weil es uns vielleicht so sagt wie, also weil es uns so viel sagt, ne? Denn es sagt uns ja, dass er nicht verlässlich ist, dass er auch vielleicht nicht bereit ist für eine Bindung und dass man ihm nicht trauen kann. Und Risa, da habe ich mich gefragt, wie ordnest du das ein? Bin ich da schon wieder zu hart mit dem Dennis? Dreh dich da schon wieder viel zu hart mit ihm ins Gericht?
Ja, Dina, für mich passt das alles hier nicht zusammen, was wir so von ihm mitbekommen. Einerseits haben wir ja die Aussagen von ihm, dass er ganz klassisch eine monogame Beziehung möchte. Er wolle angeblich Haus und Frau und Kind. Und andererseits passen ja seine Handlungen so gar nicht dazu. Weshalb wir ja auch immer wieder überlegen, ob er überhaupt eine feste Beziehung sucht. Und jetzt haben wir auch endgültig die Aussage von ihm dazu. Er hat Probleme damit, sich nur auf eine Frau einzulassen. Und Dina, ich glaube, und das ist jetzt nur eine Hypothese, ich glaube, er will das eigentlich gar nicht, aber er will das wollen. In der Psychotherapie gibt es so eine Übung und die geht jetzt mal ganz stark vereinfacht so. Es gibt ein aktuelles Ich, ein Soll-Ich und ein Wunsch-Ich. Und das aktuelle Ich, das repräsentiert, wie der Name schon sagt, wo man eben gerade steht, was einen gerade so ausmacht. Und was das aktuelle Ich ausmacht, das ist meistens relativ schnell klar. Also bei Dennis zum Beispiel ist klar, dass er in Bezug auf Partnerschaften, dass da sein aktuelles Ich ausmacht, dass er sich eben nicht auf eine Frau konzentrieren kann. Das Soll-Ich repräsentiert die Vorstellung davon, wo man hin soll. Und das ist schon schwerer auszumachen, denn das beinhaltet zum Beispiel Glaubenssätze, gesellschaftliche Vorgaben, Wünsche von anderen Menschen, wie beispielsweise von den Eltern oder von PartnerInnen. Ich nenne mal ein Beispiel, um es so ein bisschen anschaulicher zu machen. Eine Vorstellung vom Soll-Ich könnte sein, ich möchte all meinen Freundinnen zuverlässig und schnell auf WhatsApp antworten. Oder jetzt in Dennis' Fall, möglicherweise sagt sein Soll-Ich, ich möchte mich nur auf eine Frau konzentrieren. Und dann gibt es noch das Wunsch-Ich. Und das ist vielleicht am schwierigsten von allen dreien auszumachen. Denn das Wunsch-Ich, das steht für die eigenen innersten Wünsche und Bedürfnisse. Das Wunsch-Ich wird aber oft vom Soll-Ich in den Schatten gedrängt und es wird nicht so wahrgenommen. Ein Beispiel könnte sein, ich möchte meinen FreundInnen zuverlässig auf WhatsApp antworten, aber nur, wenn ich genug Kapazitäten und Lust dafür habe. Und manchmal müssen die Nachrichten auch warten. Oder, woran ich auch gerade denken muss, Dina, dein WhatsApp-Status. Willst du uns den verraten?
Ja, den will ich natürlich gerne verraten. In dem steht nämlich, ich bin die schlechteste WhatsApperin der Welt, aber ich werde euch immer zurückrufen.
Mhm. Also genau wie du es gemacht hast, einfach zu kommunizieren. Nachrichten schreiben ist nicht so mein Ding, ich telefoniere lieber.
Was natürlich, kann ich das kurz einwerfen, zwischendurch denke ich mir auch mal, das ist natürlich auch nicht so rücksichtsvoll, ne, oder das ist so sehr ich-zentriert, denn es gibt auch in meinem Freundeskreis Menschen, die telefonieren einfach nicht gerne und ich habe das Gefühl, die Gruppe der Leute, die nicht gerne telefonieren, das steigt total, die möchten einfach lieber gerne schreiben bei WhatsApp und für die ist es ja total blöd, wenn ich dann quasi sage, okay, wenn wir kommunizieren wollen, dann nur auf meinem Weg.
Ja, für die ist es natürlich ungünstig. Ich denke, es ist aber schon mal gut, dass du dir darüber klar bist, was da dein Wunsch-Ich ist, also wo du hinkommen möchtest und was du gut findest und da nicht ständig über deine Grenzen gehst, wenn es einfach für dich anstrengend ist, auf WhatsApp zu schreiben. Und klar, da kann man vielleicht schon mal Kompromisse finden, ne, wenn andere das nicht so möchten. Aber insgesamt finde ich schon, ist es gut, dass du das so offen kommunizieren kannst.
Okay, kannst du es nochmal für mich und meine WhatsApp-Kommunikation zusammenfassen?
Okay, Dina. Also nehmen wir mal dein, sagen wir mal, 20-jähriges Ich. Das aktuelle Ich war wahrscheinlich so, dass es immer wieder Nachrichten beantwortet hat, aber völlig überfordert war, ständig auch unbeantwortete Nachrichten hatte, aber es immer wieder probiert hat und sich Zeit genommen hat und da völlig über die eigenen Grenzen gegangen ist. Das Soll-Ich war, ich schreibe immer sofort zurück. Ich schreibe ganz tolle Nachrichten, super lustig, empathisch, immer die richtige Antwort und zwar sofort oder mindestens am selben Tag. Und das Wunsch-Ich war auch damals schon, es ist einfach nicht mein Ding. Ich wünsche mir nicht, auf WhatsApp Nachrichten auszutauschen. Ich würde mir viel mehr wünschen, zu telefonieren. Und dann hast du irgendwann zu deinem Wunsch-Ich gefunden. Dir ist es irgendwann klar geworden. Nachrichten schreiben, das klappt einfach nicht so gut. Offensichtlich deshalb, weil es für dich zu anstrengend ist oder weil es dir nicht so viel Spaß macht. Was du aber super gerne machst, ist telefonieren. Das ist dir irgendwann klar geworden, du hast irgendwann zu deinem Wunsch-Ich gefunden. Und dann sind dein aktuelles Ich und dein Wunsch-Ich eins geworden.
Und beim Dennis, meinst du, hat es auch so gut geklappt?
Ja, zurück zum Dennis. Also, es könnte jetzt sein, dass Dennis Soll-Ich merkt, mein Umfeld ist traditionell, ich kenne nur die eine Variante einer monogamen Beziehung mit anschließend Ehe, Frau, Haus und Kind und so soll es sein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Alle sagen mir, so wird man glücklich, also möchte ich dahin kommen. Und da ist natürlich die Frage, ist das wirklich die einzige Möglichkeit eines Lebenswegs? Da muss man sagen, das ist ja schon eher ein gesellschaftliches Konstrukt, dass man irgendwann die eine Person findet und für immer zusammenbleibt. Und für viele passt dieses gesellschaftliche Konstrukt ja total. Die finden das schön, das macht die glücklich und die bekommen vielleicht auch Sicherheit dadurch. Aber für andere passt dieses Konstrukt eher nicht. Und da muss man ja nochmal betonen, es gibt wirklich viele Beziehungsformen. Es gibt eben diese monogame Beziehung, wo zwei Menschen zusammen sind und sich nur aufeinander konzentrieren und mit keiner anderen Person was haben. Dann gibt es die offene Beziehung, wo zwei Menschen zusammen sind, aber auch was mit anderen Personen haben. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen von polyamoren Beziehungen. Also es gibt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, Beziehungen zu führen. Aber die monogame Beziehung oder irgendwann Ehe, auch bei vielen Menschen, ist immer noch so die Beziehungsform, die gesellschaftlich am anerkanntesten ist, könnte man sagen. Und die ist ja auch super, also für viele passt es ja auch wirklich gut. Aber Dennis tut mir da so ein bisschen leid, weil er so traditionell ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er diese anderen Konzepte gar nicht kennt und denkt, es gäbe nur eine Möglichkeit. Ich muss sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, was Dennis tatsächlich an einer ganz traditionellen Ehe, also so wie er sich das vorstellt, nach dem, was wir von ihm gehört haben, dass er machen kann, was er will, dass er sich nicht umstellt, dass er so lange arbeiten will und so weiter und so weiter, dass er daran schon etwas schätzen würde. Nämlich, dass für ihn immer eine Frau verfügbar ist, die ihm unfassbar viel Arbeit abnimmt, beispielsweise im Haushalt. Und das ist ja auch unglaublich bequem. Oder was denkst du, Dina, was er möchte?
Also ich kann schon verstehen, dass er sich so eine traditionelle, klassische Beziehung wünscht. Denn das hat, muss man sagen, für Männer ja auch einfach unfassbar viele Vorteile. Und da haben wir, weiß ich noch, im Sommerhaus auch schon mal drüber gesprochen, ne? Denn der Maurice, der hing ja auch so sehr an diesem traditionellen Rollenbild. Und da muss man, finde ich, auch nochmal sagen, ich kann mich da hineinversetzen, ne? Denn die Vorstellung, dass ich jemanden habe, der unbezahlt die ganze Care-Arbeit übernimmt, mir alles putzt, mir was kocht, mir meine Sachen organisiert, immer verfügbar für mich ist, aber wo ich gleichzeitig nicht so viel zurückgeben muss und wo ich vielleicht gleichzeitig ich mich selber auch noch irgendwie lustig ausleben kann, dauernd noch feiern gehen kann, einfach mein eigenes Ding durchziehe und die andere Person ist ohne eigene Bedürfnisse immer da. Das klingt schon irgendwie nach einem entspannten Leben, ne? Das klingt ja wie eine so eine unbezahlte Assistenzkraft. Klingt verlockend für mich und ich kann auch verstehen, dass das ist, was er Dennis ganz toll findet. Und gleichzeitig, glaube ich, hast du einfach total recht, ne, dass der so sehr in diesem traditionellen Denken gefangen ist, obwohl natürlich, glaube ich, in seiner Situation so eine offenere Sache vielleicht besser wäre oder eine alternativere Beziehungsform, weil er seinen Bedürfnissen da viel besser nachgehen könnte und gleichzeitig die andere Person nicht verletzen würde, denn das macht er ja quasi damit, ne? Wenn er seinen Bedürfnissen nachgeht, das wird ja in so einer traditionellen Beziehung die andere Person verletzen. Aber dass halt sein Umfeld bedeutet oder seine sehr konservative Einstellung, dass das halt niemals passieren wird und er deswegen halt dann in diesem Zwischenstadium oder in diesem Stadium gefangen ist, wo das, was er sich wünscht und das, was er denkt, wie er sein sollte, leider nicht zusammenpasst.
Ja, Dina, ich würde dir teilweise total zustimmen. Also ich kann mich da auch schon hineinversetzen. Es klingt unglaublich bequem, klingt teilweise wirklich toll. Wo ich so ein bisschen widersprechen würde, ist, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob so alternative Formen so in seinem aktuellen Zustand wirklich gut zu ihm passen würden. Denn wenn du wirklich so eine andere Form der Beziehung führen möchtest, die so abweicht von den Normen, musst du ja ganz, ganz viel kommunizieren und musst für dich als Paar wirklich gute Lösungen finden und musst deine eigenen Bedürfnisse kommunizieren, kannst die vielleicht auch mehr ausleben, aber musst auch ganz, ganz stark Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der anderen Person. Und da könnte ich mir vorstellen, dieser Aspekt wird schwierig bei ihm.
Ich glaube, da bin ich vielleicht demselben Fehler verfallen wie viele andere Leute, ne? Dass man denkt, sobald eine Beziehung nicht diese stereotypische monogame Beziehung ist, dass dann irgendwie alles geht und alles viel einfacher ist, ne?
Ja, das wäre natürlich eine Gefahr für die Frauen, wenn Dennis das plötzlich machen würde und denkt, das geht so und sich dann einfach nur auslebt, ohne auf die Bedürfnisse der anderen Person Rücksicht zu nehmen. Denn bei seinen Aussagen bisher haben wir ja schon mitbekommen, dass er das nicht so möchte, auf die Bedürfnisse der anderen Person Rücksicht zu nehmen. Er möchte sein Leben einfach so leben. Er hat uns ja schon gesagt, er möchte so lange arbeiten, wie er eben arbeitet und dann nicht so auf die Frau Rücksicht nehmen. Und das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt nicht eine monogame Beziehung führst. Also das, denke ich, wiederum würde zumindest aktuell bei ihm nicht so gut klappen. Aber so eine monogame Beziehung ist ja auch gerade nicht so ganz das, was er möchte. Oder zumindest scheint er damit momentan Schwierigkeiten zu haben, so wie er es sagt. Aber es wäre ja sehr ungünstig, wenn er nur deswegen eine monogame Beziehung haben möchte, um eine Frau zu haben, die dann einfach so eine kostenlose Haushaltshilfe ist. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch eine starke Unterstellung und vielleicht ist es ja auch gar nicht so.
Also ich finde, man kann zusammenfassen. Der Dennis ist sehr transparent vor allen Frauen und sagt ihnen quasi, was sein Problem ist. Und im besten Fall würde ich denken, hört man das jetzt und denkt, oh mein Gott, der Typ ist keine gute Idee, nimmt seine Beine in die Hand und rennt. Ich habe leider die Angst, dass die Frauen, die das hören, nicht rennen, sondern stattdessen denken, ich kann die eine sein, die ihn ändert. Und da müssen wir nochmal sagen, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Und ich bin ganz gespannt, ob dann die Person, für die er sich am Ende dann entscheidet, die dann die eine war, in Anführungszeichen, die ihn ändert. Und ich glaube nicht.
Ich bin auch ganz gespannt, Dina, aber ich glaube da auch nicht so dran. Da muss er sich schon selber ändern.
Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, war tatsächlich die Larissa. Und ich fand es ganz spannend, dass die ganz klar gesagt hat, ich möchte hier nicht mitmachen. Und ich finde, da sieht man auch nochmal wieder ganz klar, wie gut das ist, wenn man eigene Grenzen setzt. Und die Larissa, die möchte nicht mitmachen. Und anstatt, dass sie sich überreden lässt. Und ich finde, das sieht man oft auf diesen Dates, dass jemand sagt, ich möchte eigentlich nicht mitmachen. Dann gesagt wird, ach, jetzt komm. Aber auch bei diesen ganzen Dates zum Beispiel, wie diesen Freefall Tower, dieses High Date, wo die Nadja für den Dennis mitgemacht hat, über ihre Grenzen gegangen ist. Und die Larissa, die beschützt ihre eigenen Grenzen. Die sagt, ich fühle mich nicht wohl dabei, mich im Fernsehen vor ganz vielen Leuten zur Primetime so verletzlich zu machen. Ich möchte das nicht und deswegen mache ich nicht mit. Und das finde ich super.
Fand ich auch toll und kann ich auch verstehen.
Völlig, hätte ich auch nicht gemacht. Von diesem Date, also ich finde, Risa, in dieser Folge, da waren ja wirklich viele spannende Dates. Wir haben jetzt dieses Date, da war unfassbar viel los. Und dann kommen wir zu diesen Familien- und Freunden-Dates. Und ich finde das generell ja immer so spannend, wenn das in Staffeln passiert. Denn ich würde voll zustimmen, so diesem Spruch, den man oft hört, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist.
Mhm.
Und ich würde sagen, damit steigen wir auch in dieses Familien- und Freunde-Date oder eher Freunde-Date vom Dennis ein. Und ich habe mich gefragt, wie siehst du das? Würdest du zustimmen zu diesem zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist?
Oh ja, ich finde, es passt schon ein bisschen bei Dennis, muss ich sagen. Denn alle Frauen sagen ja, es ist wie im Vorstellungsgespräch und sie haben so das Gefühl, sich verkaufen zu müssen. Und da merkt man schon, die Fragen, die ihnen gestellt werden, das zielt darauf ab, wie sehr richtest du dich nach Dennis?
Absolut. Und ich glaube, wie du sagst, genau das ist ja auch der Grund, warum das sich für die alle wie so ein Bewerbungsgespräch anfühlt, ne? Weil es so sehr darum geht, was kannst du für unseren Dennis tun?
Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die beiden sagen, Lissy würde Dennis Ex-Freundin ähneln, weil sie nichts mit seinem Humor anfangen kann. Und da dachte ich, schon wieder, Dina? Immer dieses Humorthema bei den Männern. Ich habe mich auch gefragt, sind damit seine Dirty Jokes gemeint oder was ist genau damit gemeint? Und da wären wir auch schon wieder bei der Studie, die du uns vorgestellt hast, die zeigt, dass Dirty Jokes einfach nicht lustig sind. Zumindest zeigt die Studie, dass Frauen Dirty Jokes im Schnitt nicht besonders witzig finden. Und Dina, wie war das nochmal? Männer denken, Frauen haben Humor, wenn sie über die Witze der Männer lachen, oder? Habe ich mir das richtig gemerkt?
Ja, tatsächlich. Also wenn man schaut, wie wichtig ist Humor, dann sagen Männer und Frauen beide, in einem zukünftigen Partner oder Partnerin ist Humor, steht an einer der obersten Stellen. Aber wie Humor definiert wird, ist halt unterschiedlich. Frauen finden Humor, oder für Frauen ist Humor, wenn Männer lustig sind und Männer empfinden Frauen als humorvoll, wenn die über die eigenen Witze lachen. Also über die Witze der Männer.
Das heißt, Lissy soll mehr über die Witze von Dennis lachen.
Allerdings, obwohl die tatsächlich, finde ich, nicht witzig sind. Denn mehr als so diese Dirty Jokes haben wir von Dennis bis jetzt nicht gehört, ne? Also.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Und Risa, weißt du, was mir auch noch bei diesem Date aufgefallen ist? Wir erfahren, glaube ich, erst jetzt in diesem Date, dass die Katja tatsächlich Unternehmensberaterin ist. Und wir erfahren, also ich glaube, die Lissy hat in ihrem Vorstellungsvideo schon mal darüber gesprochen, dass sie Lehrerin ist. Aber ich fand es krass, dass erst, also jetzt erst in Folge 8 wir erfahren, was die eigentlich so beruflich machen, dass wir jetzt erst viel mehr über die erfahren. Denn wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viel wissen wir jetzt schon über Dennis, würde ich sagen, sehr, sehr viel. Aber solche sehr wichtigen Details über die Frauen, die erfahren wir jetzt erst so nebenbei. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Ja, das ist wirklich krass. Was hältst du denn von dem Familiendate von Sebastian?
Ja, also ich muss sagen, mir hat das von vorne bis hinten gefallen. Ich liebe alles daran, ne? Jetzt nicht, weil es unbedingt so toll war, aber einfach, weil wir so viel erfahren. Und ich möchte dir als erstes ganz kurz so drei kurze Beobachtungen zu Freya, Kim und Eva sagen. Und dann auf Larissa. Offensichtlich müssen wir darauf ganz im Detail eingehen. Also, Nummer eins. Ich finde die Freya mit dem Bruder, finde ich so witzig. Zu Eva muss ich sagen, also die Eva und ihre Päckchen, mir würde es einfach echt langsam, mir würde es zu viel. Denn ich denke mir da immer, Eva, das ist doch nicht alles, was dich ausmacht. Und jetzt auch in dem Gespräch mit der Mutter ist ja schon wieder das Erste, was die Eva sagt oder worum es geht, sind Eva und die Päckchen, die sie mitbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich diese ganze Sache auch noch sehr frisch ist, dass es so sehr zentral in ihren Gedanken ist und dass es dann immer noch so sehr groß ist. Aber ich finde es einfach total schade. Und ich muss dir sagen, ich finde es zu viel. Ich möchte einfach mehr anderes von der Eva gerne erfahren. Und ich finde es auch einfach nicht so schlau gewählt, dass du quasi ja auch dich damit allen anderen Leuten immer vorstellst und denen quasi sagst, okay, das ist das, was mich ausmacht, weil ich vor allem darüber und als erstes darüber rede. Dann zu Kim. Da muss ich sagen, die finde ich da nicht sympathisch auf diesem Date. Nee, das hat mir nicht gefallen. Also ich finde, die wirkt da so sehr kalt und ich finde, sie wirkt auch da sehr unsicher. Vielleicht auch, weil da so mal jemand anderes noch auf diesem Date ist. Also ja, mir kommt sie da komisch vor. Hat mir nicht gefallen.
Weißt du, was ich mir zu Kim gedacht habe, Dina? Kim betont ja immer, dass sie sich überhaupt nicht verstellen möchte und dass sie so ganz authentisch sein möchte. Und es ist ja ein super schöner Vorsatz, den sie da hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Situation für sie super schwer war, weil sich jetzt natürlich alle von ihrer besten Seite zeigen wollen. Also die anderen Frauen, die sind ja wirklich richtig im Game drin, die zeigen sich von ihrer besten Seite. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Kim so ein bisschen so rüberkam, als ob die anderen nicht so authentisch sind in dem Moment, dass sie das gestört hat oder vielleicht hat sie die anderen auch gar nicht so beurteilt, aber hätte selber gedacht, jetzt muss ich hier unauthentisch sein, um gut rüberzukommen. Und ich glaube, dann ist sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Denn was sie gemacht hat, ist, dass sie sich ja so völlig zurückgenommen hat und im Prinzip gar nichts mehr gesagt hat, um nicht in den Modus reinzukommen, gefallen zu wollen. Und ich glaube, dass sie da einfach ja so ein bisschen drüber war und so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist mit eigentlich einer guten Intention.
Oh, da könntest du natürlich recht haben. Das würde das natürlich total erklären, warum die mir auch so sauer aufgestoßen ist. Ja, total spannend. Aber Risa, das Hauptthema vom Date, würde ich ja sagen, waren die Mutter vom Sebastian und die Larissa.
Dina, ich finde das so toll, dass wir die Mama wiedersehen, weil sie uns ja schon zu Beginn so viel Spannendes über Sebastian verraten hat. Ja, eigentlich hat sie uns die Hauptinfos über ihn gegeben. Denn was sie ja ganz am Anfang, als er vorgestellt wurde, mit seiner Familie gesagt hat, ist, dass er bei den Frauen ihrer Meinung nach bisher vor allem auf das Äußere geachtet hat. Und sie hat ihm auch vor der Kamera den Tipp gegeben, er solle doch mal mehr auf das Innere achten. Und das fand ich schon zu Anfang so spannend, dass sie das gesagt hat. Denn wenn man das so zusammenfasst, ganz grob, könnte man ja sagen, auch wenn sie es so nicht ausdrücken würde, dass er so ein Ticken oberflächlich war in seinen letzten Beziehungen. Und je mehr wir von ihm sehen, je mehr Folgen es gibt, desto interessanter finde ich diese Aussage der Mutter. Denn ich denke, Sebastian möchte sich eigentlich als das Gegenteil darstellen. Er hat ja sogar mal sowas gesagt wie stille Wasser sind tief und sich damit gemeint.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Ich denke, er möchte sich wirklich als den ganz tiefgründigen Sebastian darstellen, der ganz vor allem gute Gespräche wertschätzt, nicht besonders auf das Äußere achtet. Ich denke, dieses Bild von sich möchte er wiedergeben. Und deswegen finde ich die Mutter so toll und so wichtig in dieser Staffel, denn sie gibt uns nochmal ein ganz anderes Bild von ihm. Und diesmal haut sie ja auch wieder Sachen über ihn raus. Sie sagt, Sebastian blockt gerne. Er schützt gerne sein Herz und sie sagt auch, und das fand ich auch sehr spannend, sie braucht jemanden, der ihm viel in den Hintern tritt. Und Dina, ich wüsste so gerne, in welcher Hinsicht, denn da gibt's ja viele Möglichkeiten. Also meint sie in emotionaler Hinsicht, dass man dann in der Beziehung mit ihm die Person wäre, die mehr emotionale Arbeit leistet, damit er sich öffnet? Oder meint sie im Haushalt oder meint sie Aktivitäten im Alltag? Hast du da irgendeine Hypothese?
Nee, tatsächlich gar nicht, denn wenn man den Sebastian so sieht und auch in seinen Vorstellungsvideos, ich finde, die präsentieren den sehr so als den totalen Macher, der so ja auch augenscheinlich alles im Griff hat, ne, erfolgreich im Job, sportlich, der zieht so sein Ding durch und wenn ich daran denke, wenn jemand sagt, oh, der oder die braucht jemanden, der jemandem in den Hintern tritt, dann denke ich immer daran, dass die Person sonst eigentlich irgendwie zu Hause abhängt und nichts so richtig auf die Reihe kriegt. Und es steht für mich irgendwie total im Kontrast dazu, wie wir den Sebastian sehen. Also für mich passt das gar nicht zusammen. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, was sie damit meinte. Hast du da eine Idee oder eine Hypothese?
Nee, Dina, ich stimme dir da völlig zu. Ich wüsste auch nicht genau, was sie meint. Für mich passt das auch nicht zusammen. Und ich finde es aber noch einmal eine ganz wichtige Information über ihn. Denn für mich klingt es nach unglaublich viel Arbeit für die Beziehungsperson von ihm.
Ja, absolut.
Aber die Mama und Larissa, die klicken ja total. Larissa ist eindeutig ihre Favoritin. Und insgesamt, die führen auch so viel bessere Gespräche als bei Dennis. Was denkst du über die Mama und Larissa?
Also ich sehe das ganz genau wie du. Erstmal finde ich, die sehen sich ja auch total ähnlich, ne? Also ich hätte das Gefühl, dass die Larissa so ein bisschen so eine jüngere Version von der Mutter ist. Vor allem so vom Typ her, ne? Und ich stimme dir völlig zu. Also die Mutter, ich finde die auch so warm. Ich fühle mich auch schon so richtig wohl, schon allein beim Zusehen. Und daraus würde ich tatsächlich auch schließen, dass der wahrscheinlich auch jemanden will, der so sehr warm ist, ne? Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie seine Mutter. Was ja die Larissa bis jetzt überhaupt nicht war. Aber schon mal Spoiler, für mich ändert sich hier alles. Und ich finde die Mutter und die Larissa auch total sweet zusammen, ne? Ich finde, die haben einen richtig guten Vibe. Die knackt die Larissa ja einfach völlig, ne? Viel mehr als der Heiler davor. Und mir ist die Larissa auf einmal so sympathisch, ne? Die ist ja gar nicht mehr so professionell und ich sehe die nicht mehr am Kopierer, wie die Leute mobbt. Und ich finde, es gibt einfach ja so Frauen wie Sebastians Mama, so Zauberfrauen. Und ich habe tatsächlich schon viele so kennengelernt. Ich kann tatsächlich sehr gut so mit älteren Frauen. Und es gibt auch mehrere so ältere Frauen in meinem Leben, die ich auf dem Weg so kennengelernt habe. Und ich finde, die haben alle oft so was Magisches, ne? Und dass sie sowas Magisches haben, dass man mit denen zusammensitzt und direkt das Gefühl hat, okay, ich kann mich dir anvertrauen, ich kann dir sagen, wer ich bin, ich kann dir sagen, wie es mir geht und du wirst es annehmen und du wirst wahrscheinlich mir ganz erstmal zuhören, aber auch ganz schlaue Sachen dazu sagen. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann so eine ältere magische Frau werde. Also nicht, dass Sebastians Mutter eine alte Frau ist, ne? Auf gar keinen Fall, aber jetzt im Sinne von älter als ich, ne? Genau, ich hoffe, dass ich halt auch mal so werde. Und tatsächlich, als ich diese Interaktion zwischen den beiden gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, es wird Larissa, es kann keine andere Chance geben. So wie die klicken, es muss die Larissa werden.
Dina, ich finde das so schön, was du über ältere Frauen sagst und ich würde dir zu 100% zustimmen. Ältere Frauen haben wirklich oft sowas ganz, ganz Magisches und die haben ja auch oft so unheimlich viel erlebt. Also ich finde, ganz oft kann man sich so richtig gute Tipps von denen abholen. Die sind oft so ein bisschen gelassener und ruhiger noch als jüngere Frauen, haben ein bisschen so eine klarere Sicht auf Dinge und wie du sagst, haben wirklich oft sowas ganz Magisches und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du später auch so eine ältere Frau wirst.
Ich hoffe. Weißt du, was auch, glaube ich, der Unterschied ist? Ich finde, oft wenn man mit älteren Männern spricht, dann geht sehr viel darum, was die erlebt haben. Die verkaufen dir so ihre Nostalgie an die Vergangenheit als so die ultimativen Lebenstipps und die sagen dir, was du machen sollst und die hören dir gar nicht richtig zu, was du sagst. Geht mir zumindest oft so. Vielleicht kann ich auch nicht nur so, einfach nicht so gut mit denen. Aber ältere Frauen, ich finde, die hören halt auch immer so krass zu und erzählen dir dann irgendwie halt so Sachen von ihren eigenen Erfahrungen, die nicht so glorifizieren, aber wo man sich dann selber ganz viel draus ziehen kann und die Fragen einfach auch dann so gute Fragen, ne? Ich finde es immer absolut magisch.
Ist so, und die haben ja oft auch richtig krasse Sachen erlebt.
Absolut, ja. Aber um nochmal auf die Larissa zu kommen, und was ich jetzt sage, schreibe ich alles Sebastians Mutter zu, denn ich finde, die Folge, die verändert für mich alles. Ich finde die Larissa auf einmal wunderbar. Und ich finde, wir sehen hier auch einfach eine ganz andere Seite von ihr und es gefällt mir total gut. Und ich möchte die Larissa auch einfach so zum Anlass nehmen, um zu sagen, Menschen sind halt vielschichtig, Frauen sind vielschichtig. Wir sehen jetzt hier eine andere Seite. Das heißt ja aber natürlich nicht, dass diese Professionelle, was wir vorher gesehen haben, dass das unecht ist, sondern dass das vielleicht auch einfach nur ein Teil von ihr ist. Und ich finde es ganz spannend, dass wir halt sie in dem Gespräch mit diesen Realisatoren auch sehen und beziehungsweise, dass wir sehen, wie sie das so ganz direkt anspricht und sagt, ja, die hat geschafft, was ihr hier die ganze Zeit versucht. Und ich finde, das sehen wir nicht so oft, ne? Und ich finde, es gibt auch nochmal einen ganz spannenden Einblick davon, was sie vielleicht so für Fragen stellen, dass sie wahrscheinlich die Produktion so sehr nachbohrt und vielleicht doch irgendwie verschiedene Seiten von jemandem sehen wollen. Und die Larissa hat sich da aber ganz klar abgegrenzt, hat sich vor denen gar nicht geöffnet, sondern halt nur von der Mutter. Und ich finde das total verständlich, denn offensichtlich kann man den der Produktion, also ich würde denen nicht trauen, ne? Jetzt nicht, weil die böse sind, aber die haben ja einfach ganz andere Ziele. Bei der Mutter kann man ja offensichtlich schon trauen. Und Risa, ich habe direkt an dich gedacht, ne? Denn in der Folge 6 von uns zum Bachelor, da habe ich in meiner ganz wilden Fantasie immer wieder freien Lauf gelassen und dir berichtet, dass die Larissa für mich so eine Kollegin ist im professionellen Kontext und dass ich Angst hätte, sie am Kopierer zu treffen. Und da hast du schon gesagt, dass wir eigentlich noch gar nicht so viel von Larissa gesehen haben und dass du glaubst, dass sie viel, viel schichtiger ist als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Und tada, hier ist es soweit. Es ist genau, wie du gesagt hast. Vielleicht bist du jetzt schon eine ältere magische Frau, obwohl du noch sehr jung bist.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Dina, was ich eine richtig schöne Eigenschaft an dir finde, ist, dass du überhaupt kein Problem damit hast, dein eigenes Bild zu hinterfragen. Denn das ist ja was gar nicht so leicht ist, ne? Man macht sich ja schon gerne ein festes Bild und bleibt dabei. Aber ich habe das Gefühl, der Confirmation Bias, also dass du nur nach Informationen suchen würdest, die zu deinem vorgefertigten Bild passen und dass du alles andere ausblenden würdest. Ich habe das Gefühl, dieser Confirmation Bias, der hat überhaupt keine Chance bei dir. Sobald du eine neue Info hast, korrigierst du dein Bild und das ist ganz schön bewundernswert.
Jetzt werde ich ganz rot.
Aber zu Larissa. Dina, ich glaube, wir haben jetzt eine Seite an ihr gesehen, die zum Vorschein kommt, wenn sie sich wohlfühlt und wenn sie sich fallen lassen kann. Bisher hat sie ja erzählt, dass es ihr schwerfällt, sich zu öffnen. Und das kann ich total verstehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wie du auch gerade betont hast, dass sie alle im Fernsehen sind, dass sie wahrscheinlich den ganzen Tag von Kameras umgeben sind. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und dass niemand einschätzen kann, was genau am Ende ausgestrahlt wird, wie sie vor der Kamera rüberkommen, wie Aussagen von denen geschnitten werden und so weiter. Und sich in dieser Situation also einfach mit all seinen Seiten zu zeigen und einfach darauf zu vertrauen, dass dir da schon kein Strick draus gedreht wird, das muss ja unheimlich schwer sein. Und das ist ja auch schon schiefgegangen bei Reality Stars. Also insgesamt super viele ungewisse Variablen, die natürlich nochmal unsicherer machen und vielleicht auch das Bedürfnis nach Kontrolle erhöhen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn man nachts im Dunkeln ins Meer springt. Du hast keine Ahnung, was da ist und was passieren kann. Also möchtest du so viel wie möglich kontrollieren. Es könnte sein, du traust dich vielleicht nicht so weit raus wie im Hellen oder du machst nicht so viele ausgelassene Bewegungen. Und so kommt mir das etwas bei Larissa vor. Und das ist vielleicht das, was du als professionell wahrgenommen hast. Und jetzt bei der Interaktion mit der Mutter bemerken wir eine weitere Seite an ihr. Und warum das so ist, das können wir ja nur mutmaßen. Aber vielleicht gibt die Mutter ihr ja eine gewisse Sicherheit oder vielleicht auch Vertrauen.
Kann ich mir vorstellen, die Mutter gibt mir schon eine Sicherheit und Vertrauen und ich bin ja gar nicht dabei.
Das stimmt.
Lisa, ich würde sagen, wir sind damit schon wieder am Ende der Folge angekommen, nämlich bei der Nacht der Rosen.
Ja, und man merkt, beide, Dennis und Sebastian, die schwanken zwischen zwei Frauen. Und Dennis, der wollte ja erst Lissy rausschmeißen, zumindest hatte ich so das Gefühl. Und dann war er durch das Einzelgespräch mit ihr wieder verunsichert, weil sie ihm gesagt hat, dass sie über seine Witze lachen kann. Und er scheint zwischen Lissy und Nadja zu schwanken. Und letztendlich schmeißt er ja Nadja raus. Und das bedeutet für uns, er kam einfach nicht weg von diesem Bild von ihr, dass er sich nur angezogen fühlt von ihr und nicht auf die Gefühle umschalten kann. Genauso wie du vorher gesagt hast, Dina. Ja, und Sebastian, der schwankt auch. Und zwar zwischen Freya und Kim. Und letztendlich muss Freya gehen. Und Dina, ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich in der Folge 6 meinte, ich halte mich an die Studie, die sagt, dass die mit den Einzeldates in Folge 6 gewinnen werden. Oder die eine mit dem Einzeldate in Folge 6. Und zwei Folgen später muss ja genau diese Kandidatin gehen. Und das finde ich sehr spannend, weil es ja entweder zeigt, dass Studien ja einfach nur einen Durchschnitt aufzeigen, aber natürlich keine Garantie für den Einzelfall geben können. Oder es liegt in unserem Fall jetzt daran, dass die Studie aus den USA ist und so überhaupt nicht auf den deutschen Bachelor generalisiert werden kann, was ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte und was wir auch schon mal besprochen hatten. Weil ich denke, es gibt einfach so viele Unterschiede zwischen den Formaten, dass man die Studie für Deutschland sehr mit Vorsicht genießen muss. Aber drei der Kandidatinnen mit den Einzeldates in Folge 6 sind ja noch drin, nämlich Eva, Lissy und Katja. Und zwei von denen könnten auch immer noch gewinnen.
Und dann würde wirklich wieder alles genauso sein, wie in der Studie vorher gesagt.
Mhm.
Ich glaube da ja immer noch dran.
Das wäre schon cool, wenn das stimmen würde.
Oder obwohl ich glaube daran im Falle von Dennis, ich glaube es wird Katja, aber ich bin mir so sicher, es kann nur Larissa werden. Für mich besteht gar kein Zweifel mehr.
Ja, meine Favoritin wäre sie auch gerade.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann gar nicht fassen, wir sind schon fast wieder am Ende dieser ganzen Staffel. Ne? Wir haben jetzt noch eine richtige Folge und dann kommt danach so diese Entscheidungsfolge, wo nicht mehr so viel passiert. Und dann sind wir schon fertig. Und da kommt natürlich noch das Wiedersehen. Ich glaube, das wird auch nochmal ein Highlight.
Oh ja.
Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und Risa, wir haben uns natürlich eingelesen und uns durchgelesen. Wie steigert man sein Following bei Instagram? Denn wir wollen natürlich unseren Podcast bei Instagram promoten. Und da stand, man soll halt immer überall anders auch kommentieren. Und das haben wir dann gemacht, weil es da stand. Und haben auch beim Bachelor immer ganz viel unter den Posts so Kommentare geschrieben und ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Und dann hat tatsächlich eine Person darunter kommentiert, eure penetrante Eigenwerbung nervt.
Sorry.
Und das tat mir schon mehr weh, als ich gerne zugeben will. Und ich muss dir sagen, jetzt bin ich total gehemmt, unsere Eigenwerbung am Ende vorzulesen. Kannst du das übernehmen?
Natürlich. Also, Eigenwerbung. Wir freuen uns riesig darüber, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt, einen Daumen nach oben bei Podimo und unbedingt auf Abonnieren klickt. Außerdem haben wir gelernt, dass die Glocke aktivieren auch was bringt. Also gerne auch die Glocke aktivieren. Folgt uns auf Insta und auf TikTok, um keine Datenanalysen und psychologische Hintergrundinfos zu verpassen.
Okay, du machst das so wunderbar. Das machen wir ab jetzt immer so.
Gerne.
Job abgegeben. Bis zum nächsten Mal und wir leider müsst ihr mit der penetranten Eigenwerbung leben.
Mhm. Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.